Herzlich willkommen bei
«Tech du Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 272 mit mir, Philipp Rüegg, am Luca Fontana.
Hallo.
Am Domagoj Belancic.
Hallo.
Wieder mal am Simon Balisan.
Hallo.
Und zum ersten Mal der Leo Schittenhelm.
Hallo zusammen.
Wir reden nämlich heute über Galaxus TV, für das bist du da. Und wir reden dann über Ghost of Yotei. Ich hätte schon wieder fast Sushi mal gesagt. Und das hat Simon gezockt, darum ist er auch dabei. Und außerdem reden wir im Big Screen über AKA Charlie Sheen. Heißt er wirklich so, Domi?
Ja, AKA Charlie Sheen.
Das hätte schon mal schlecht angefangen. Genau, das sind die Themen von heute. Sonst News machen wir nicht. Es ist nichts passiert in der Welt. Leute, die uns interessiert. Das Einzige, was uns interessiert, ist, ob ihr alle schon das Galaxus TV Abo habt. Weil das gibt es jetzt neu bei Galaxus, ist der neueste Zugang. Das Galaxus Internet, Galaxus Mobile gibt es ja schon und jetzt eben auch Galaxus TV. Und genau, der Leo ist der Produktmanager und du bist der Hauptverantwortliche für das Galaxus TV. Und ja, erzähl doch mal, was das eigentlich, wie das Ganze zustande gekommen ist und was das eigentlich beinhaltet.
Ja, also wo man eigentlich gesagt hat, hey, wir launchen Internet oder wir wollen mit dem Internetangebot am Markt kommen, war wie klar gewesen, hey, TV braucht es eigentlich auch. Weil du musst dir vorstellen, 60% der Leute sind so Bundle-Abos drin. Und das ist der Grund, warum wir mit Internet wollen am Markt gehen und auch mit TV. Und von diesen 60% sind eigentlich noch irgendwie 90% oder so haben noch ein TV-Abo drin.
Ob es jetzt also das oder nicht. Von unseren Kunden oder einfach von Schweizer Kunden? Oder wie? Von Schweizer,
ja, Schweizer Kunden, ja, genau. Also okay. Unsere Marktforschung hat es gegeben, da hast du ja auch andere, genau.
Ja, ja. Okay. Unsere, ah, das ist auch noch krass, ja.
Genau, ja. Darum ist es wie so eigentlich klar gewesen, hey, TV musst anbieten. Das ist echt der Grund gewesen.
Das finde ich jetzt irgendwie auch noch überraschend, weil eigentlich, ich habe gemeint, wie so, ja, das lineare Fernsehen ist ja eigentlich so wie am Aussterben und alle steigen auf Streaming um. Und genau jetzt kommt Galaxus mit Galaxus TV im Wandel.
Ja, ja. Also gut, gell, bei uns ist es ja, der Punkt ist ja, die meisten von den anderen Anbietern, da bist du wie gezwungen, wenn du Internet kaufst, das TV kommt noch dazu, beziehungsweise du kannst TV auch gar nicht allein kaufen. Stimmt, und bei uns ist es, wenn du keinen Bock hast auf TV, dann hast du auch kein TV. Aber oder wenn du keinen Bock hast auf Internet, dann wirst du zwar schwierig mit TV schauen bei uns tatsächlich, aber du kannst einfach dein TV aber kaufen.
Ja. Ja. Ja gut, aber ich habe das Gefühl, oft nimmst du es einfach auch noch gerne dazu, weil vermutlich sind eben gleich noch viele, wo dann irgendwo etwas schaust. Also ich merke es bei mir, haben wir gesagt, irgendwo, ich schaue ja auch nicht lineares Fernsehen, aber hast du irgendwo mal ein Match oder irgendetwas, dann brauchst du es und darum willst du es eben vermutlich auch als Bundle haben. Ja,
ja, ja. Also ich glaube, so Live-Events, da hast du im Fall TV immer noch das Nonplusultra eigentlich.
Ja, vor allem für Sport und so, oder? Oh.
Hey, und ist denn das eine Set-Top-Box, die du bekommst, oder wie ist das?
Nein, gibt's nicht.
Was, du bekommst einfach TV, aber es gibt einfach kein Setup.
Du bekommst einfach TV über, genau. du kannst das auf deinem Mobile, auf deinem Desktop, du kannst das eben Android-TV kannst das schauen. Also wenn du irgendwie schon Android-TV-Box hast, kannst du da drauf haben. Auf Apple-TV ist es verfügbar.
Also kann ich es auf meinem neuen Samsung schauen schon? Oder noch nicht?
Ja, kannst du schauen, ja. Ah, auf Samsung? Nein, sorry, ja. Samsung. Nein, das kommt erst noch, das wird in ein paar Wochen wird noch Samsung dazukommen. Genau, also Samsung, okay. LG und Panasonic wird noch kommen. Aber eben, dort brauchst du erst recht, weil es ist ein Smart-TV, da brauchst du sowieso keine Box.
Einfach App und wählst App aus und alles, genau. Alles hast du dort direkt. It,
und die App hat ihr entwickelt, oder?
Nein, die App hat nicht mehr entwickelt, die hat Z2 entwickelt. Ah, okay. Also man sollte einfach sagen, das soll ein bisschen nach Galaxus aussehen. Genau, aber das haben sie entwickelt. Was wir entwickelt haben, wir haben eigentlich nur den ganzen Bestellprozess, Kundenaccount, wie wir das schon jetzt haben für Internet und TV. Genau, aber geschaut wird dann auf Galaxus TV bei Z2 quasi. Aber es sieht nach Galaxus halbwegs aus. Ja.
Also es ist eigentlich böse gesagt, also warum böse gesagt? Es muss auch nicht unbedingt ja böse sein, aber eigentlich ist es eine Z2-App mit einem Galaxus-Overlay. Habe ich das korrekt, richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt.
Okay. Gibt es irgendwie einen Datenaustausch zwischen Z2 und Galaxus für Fernsehgewohnheiten, persönliche Gewohnheiten oder so Zeugs?
Mhm. Genau, also du kannst, also Z2 tut wie auf, basierend auf dem, Watching-Verhalten. Du siehst, wie er so personalisierte Dinge Empfehlungen machen. Du kannst das aber ausschalten, wenn du es nicht willst. Also wir haben es implementiert. Wenn du, aber dann okay. ist halt die Frage, wie dein Team Erlebnis wird sein, wenn du gar keine Personalisierung mehr hast. Aber ja, hättest du die Möglichkeit.
Ja. Und es kommt einfach immer nur Galaxus-Werbung oder bei uns?
Es kommt immer, das haben wir uns auch schon überlegt. Also wir haben schon gedacht, wir machen irgendwie einen Channel, wo nur der Simon drauf ist und einfach dumm schnurrt.
Teleshopping. Teleshopping bei
24 Stunden.
Das ist möglich. Let me know, machen wir gerne. Schaut
ich weiß nicht, wie viel Stunden Material das von mir gibt, aber ich glaube, das wird dann einfach innerhalb von 24 Stunden. Ja, mehr als 24 wird es wahrscheinlich nicht geben. Einfach nur jeder Scheiß, den wir je aufgenommen haben, jede B-Roll und so.
Also die Livestreams alleine sind wir sicher mehr als 24 Stunden.
Ja, wenn wir all
aber sagt das mit Podcasts.
Sagt das mit dem Galaxus-Shopping-Ding nicht. Das kommt das auch wieder zurück. Das hat es auch schon mal gegeben. Tun sie nicht googeln.
Aber wir könnten ja wirklich, ja, stimmt, wir könnten eigentlich den Podcast-Channel machen.
Und ja!
Follow uns Podcast 24/7.
Hey, unbedingt. Wow. Unbedingt.
Kann man machen.
Das kann man machen, ja.
Nein. Geil. Wirklich.
Schau doch. Doch.
Das wird okay. die meistgeschaute Sendung in der Schweiz. Hier erfahren wir es zuerst.
Nice. Auch wir erfahren es da zuerst.
Hey, aber erzähl mal, genau, ich mache es mit Z2. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip wie beim Internet. Das ist ja auch nicht, dass Galaxus eigene Antennen aufstellt, sondern man nimmt ja einfach das Sunrise-Netz, ja. weil die das zur Verfügung stellen. Wieso Z2 oder respektive hat es da noch andere Anbieter gegeben, die hättest du so zusammenspannen?
Hey, ich war selber erstaunt, wie viele Anbieter es in der Schweiz gibt, die so eine TV-as-a-Service-Solution anbieten. Also wir haben in dem ganzen RFI-RFP-Prozess haben wir etwa glaub 10 oder 12 Anbieter gehabt, die drin waren. Also Krass. Haben wir wie... genau. Und ja, und dann Z2 haben wir wie ausgewählt, weil sie halt schon, also es ist schon relativ etabliert. Mega viele Partner, also Partner mit denen zusammen. Und eben viele User nutzen es auch schon. Und sie bieten schon von der Plattform her mega viele Channels, die man anbieten kann. Also die haben alle schon angebunden. Das heisst, wenn wir jetzt zusätzliche Channels aufschalten, dann wäre das relativ einfach. Mhm. Ja, ist schon cool. Ist ja ein Schweizer Unternehmen ursprünglich. Also ist in der Schweiz entwickelt worden. Genau. Und bei uns ist halt schon auch ein bisschen, also Go-to-Market ist schon auch wichtig jetzt gewesen. Wir haben das unbedingt wollen, hey, so schnell wie möglich, wenn Internet draus ist, kommt auch TV. Genau, und dann haben wir auch gewusst, hey, sie sind sehr zuverlässig, dass wir das werden auf
Ja, ja, genau. Ich habe damals schon geplant, genau, dass es eigentlich sogar ursprünglich kein Plan war, dass man sogar gleichzeitig rausbringt, ja. im Idealfall. Aber das Aha, ist...
wer hat das gesagt?
Das Vögerli, ein ja. Schmetterling hat es mir.
Hey, ich glaube, also das war schon eine der grössten Herausforderungen, die wir hatten. Weil wir haben. Also, eigentlich haben wir 3 Produkte das Jahr gelauncht. Wir sind mit Fiber gekommen, dann hast du HFC gekommen und parallel bist du noch mit TV dran gewesen. Klar, jetzt TV haben wir ja beim Backend und so haben wir nichts entwickeln müssen. Das ist wirklich eigentlich nur Frontend. Aber trotzdem, das war schon eine Herausforderung. Ja.
Ja, sorry, ich wollte nicht sagen, irgendwie, nein, nein.
Da irgendwie also, es wäre optimal gewesen.
Es wäre optimal, wär optimal gewesen.
Aber es halt in dem ganzen Prozess, gell, es tut sich alles immer. Plötzlich eine Vertragsverhandlung ein bisschen länger, als du denkst, wo eben der Teufel liegt im Graben.
Ja. Ist oft so. Ist das Angebot etwa ähnlich wie bei Z2? Also, beziehungsweise, was ist das Angebot genau von Galaxus TV? Was bekommt man für welches Geld? Wie würde man das da aufschlüsseln am besten?
Hey, wir haben jetzt mal gedacht, wir starten jetzt mal mit einem Angebot. Das muss wirklich einfach zu verstehen sein für einen Kunden. Weil eben, es gibt zum Beispiel, du hast andere Anbieter, du hast irgendwie 5 verschiedene TV-Abos und du musst dann herausfinden, oh, was brauche ich jetzt genau. Und so haben wir gedacht, wir starten mit einem soliden. Also, das hat... sage ich mal, okay viele Sender. Das Lustige ist ja, im Schnitt schauen Leute irgendwie nur 8 Sender oder so. Also
Mathe, aber ja, darum ist so. Also, ist so. 320 Sender zur Verfügung, ich schaue meine gleichen 4.
Genau,
also.
es ist wirklich das. Es ist wirklich das. Aber ja, hey, eben, wir haben irgendwie 282 Sender oder so. Wir haben eben 7 Tage Replay, du kannst vor- und zurückspulen. Was haben wir noch? Wir haben 1000 Sendungen, kannst du aufnehmen.
Du hast 1000 Sendungen. Also, egal wie lang das sind.
Egal wie lang, ja, lustig. Egal wie lang. Und du hast so für immer. Das ist ja jetzt, Z2 hat jetzt gerade ein bisschen durch die Medien gegangen.
Ja, genau.
Dass du jetzt nicht mehr für immer hast bei ihren Endkunden. Das löscht sie irgendwie nach, ich weiß gar nicht, 2 Jahren.
2 Jahre. So, genau. Ja.
Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Bei uns bleiben die. Ja. Und sehr schnell bei Streams. Ja, das ist so das Hauptangebot, ja.
Genau. Also, 1000 Aufnahmen heisst, ich habe. Also jede Serie-Episode ist eine Aufnahme. Wenn ich eine Serie mit 20 Episoden aufnehme, sind das 20 Aufnahmen. Und wenn ich 20 Filme aufnehme, sind das 20 Filme. Und es, so wird das gezählt, oder?
Ja.
Ja. Und das ist das Angebot für 11,90.
Nein, 11 Franken.
11 Franken für 11 Franken im Monat.
Teleboy ist 11,90 momentan. Nein, ist 11 Franken, ja.
Mm. Okay.
Also
okay.
Du könntest also easy, kannst locker alle Simpsons aufnehmen. Das sind 790 Episoden. Und du hast dann immer noch 210 Aufnahmen frei für anders.
Genau. Und du kannst natürlich, wenn du nicht die 1000 nicht genug sind, Aufnahmen, dann kannst du noch dass die Addition, also die Zusatzoption, kannst du noch 1000 dazu kaufen, wo du noch etwas zahlst. Du kannst auch noch 2 zusätzliche Streams, also dass du wirklich 5 Personen Haushalt hast, dann können sicher alle mit ihrem eigenen Device schauen. Und dann hast du noch die Werbung überspringen Funktion, die, glaube ich, heiß diskutiert ist worden in der Community. Warum muss man jetzt noch Zahlen für Werbung überspringen?
Also das ist einfach, welche Werbung, also die während der Aufnahme kommt.
Das ist aber mega schwierig, den Leuten zu erklären. Wir haben das versucht, im ganzen Prozess immer wieder zu sagen, hey, das gilt nur für irgendwie SIS momentan 27 deutschsprachige Privatsender, wo halt die Replay-Ads kommen. Also, das kommt wie bevor du das Video schaust, dann kommt es während dem. Und wenn du noch pausierst, kommen auch noch Ads. Ich glaube, so ist es.
Bei einer regulären Sendung, also nicht anderen aufzeichneten.
Es bezieht sich auf Replay. Auf Replay
wirklich? TV eine Aufnahme, die ich gemacht habe, die kommt normalerweise Werbung.
Ja, das haben die Medienhäuser dann irgendeine durchgestiert, weil natürlich die meisten nur noch Replay schauen und dann überspringst du einfach die normale Werbung und das geht dann weg. Also ist ja auch okay, dass man das so macht.
Genau, die normale Werbung kann ich überspringen.
Die kannst du überspringen,
Aber die dazu geschaltet wird, die müsst ihr extra zahlen.
Die musst du extra zahlen. Das ist, das ist noch interessant, jetzt SRF, dieses Jahr ab Dezember werden die auch so Replay-Ads einspielen.
Mhm. Ja. Darf ich schnell, die Replay-Ad, ist das eine andere, also die Replay-Werbung, ist das eine andere Werbung als die einfach normal im Werbeblock kommen? Okay. Ja. Okay. Und die kannst dann.
Viel Galaxus-Werbung kommt dort immer, ich glaube.
Ja, genau. Das sind dann aber auch Werbeplätze. Wer bestimmt, was dann in diesen Werbeblöcken reinkommt? Ist das der Sender? Oder könnten wir sagen, wir wollen Galaxus-Werbung, wir können sogar selber Werbeblöcke verkaufen an Leute?
Das könnte ja potenziell. Jetzt bei diesen Replay-Ads muss man vielleicht noch ein Fact-Checking machen, aber die sind eigentlich recht vorgegeben, dass du dort Anzeige bekommst. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch ein Werbeprodukt, das du halt einkaufen kannst. Das heisst, ich will Replay-Ads schalten. Und, so. Und wenn du das zahlst, um das zu überspringen, dann wird das ja wahrscheinlich an die Medienhäuser gehen, die halt das anbieten wollen. So. Dann ist das eigentlich ein sozusagen fairer Deal.
Und das ist ein Add-on, der kostet, glaube ich, 7 Franken pro Monat, hast du gesagt.
7 Franken. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber das, wie die Gebühren zustande kommen. Du hast wie, oder, ich weiß nicht.
Ja, hau aus.
Also man hat wie, es gibt so wie, also man hat wie Base, also so Basisgebühren, sage ich mal, wo man muss allen zahlen für eigentlich das lineare Fernsehen. Das ist ja eigentlich recht gäbig in der Schweiz, weil das hast wie zentral geregelt. Also ich glaube, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist das Horror, weil du das irgendwie mit jedem Sender, Medienhaus musst du separat verhandeln. Darum bei uns ist das relativ, durch Swissimage ist eigentlich so die Organisation dahinter relativ einfach geregelt. Also du hast wie, das heisst GT1 und glaub, GT2B und so, das ist einfach so, die Gebühr, das ist eigentlich für die Urheberrecht, die du zahlst. Mhm. Nur für lineares Fernsehen. Genau. Das ist irgendwie ein gewisser Betrag, das ist schon öffentlich einsehbar, wie viel das ist. Hast du wie den und dann hast du die GT12 Branchenvereinbarung. Dort geht es eben auch wirklich darum, dass sie Abgaben für zeitversetzt Fernsehen. Oder das ist öffentlich einsehbar, wie viel das ist und so. Und dort zahlst du zahlst 2 Franken und dann hast du 7 Tage Replay, du kannst die Werbung überspringen, aber du hast halt noch die Replay-Ads dabei. Die sind drin. Und dann gibt es wieder den Top-Tarif, nennt man das, und dort sind eben die paar Medienhäuser drin, wo dann zusätzlich ihre Werbeeinnahmen quasi kompensieren dadurch. Und das ist 5 Franken. Wird aber jetzt auch noch erhöht auf 6 Franken. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, ist das exklusiv Mehrwertsteuer, genau. Das ist auch ein bisschen Grund, warum dass jetzt wir dort mit, also eben alles öffentlich einsehen, darum sind wir jetzt auch mit 7 dort gegangen. Es ist jetzt nicht, dass wir dort irgendwie etwas daran verdienen. Also,
Ich habe eben auch die Kommentare gelesen. Unter anderem hat man dort auch gefragt, warum es eigentlich kein UHD gibt.
Ja. Also dort würde ich zuerst mal sagen, wie viele UHD-Sender gibt es überhaupt? Es gibt gar nicht so viel. Ich bin mal bei Swisscom geschaut, da sind irgendwie 13 UHD-Sender, die es gibt. Und ich glaube, die bekannteste ist irgendwie RTL. Wahrscheinlich der Stefan Raab, der gestochen scharf nicht siehst.
Ja. Jede Falte.
Seine genau, jede Falte. Jede Zahn. Du kannst 10 zählen bei ihm.
Und du hast, glaube ich, es ist noch 3 Plus, ist auch noch drin. Ja. Also das ist gar nicht so viel UHD-Sender. Ja, und Z2 hat das jetzt auch nicht im Angebot. Ich glaube, wo UHD viel wichtiger ist, ist der eher so bei all diesen Streaming-Angeboten, irgendwie bei Sky oder bei Netflix und so, dass dort gute Qualität hat. Also,
ja, und ich meine, so die Sportübertragungen werden auch noch nicht in UHD, glaube ich, übertragen. Ich wüsste jetzt gar nicht, vielleicht.
Wenig.
Es war doch mal ein Zeitchen, so. Das Fußball, also Weltmeisterschaft und so, dass es in UHD war, aber jetzt wieder auch nicht mehr, die letzten paar Mal. Du hast doch mal Artikel darüber gemacht, oder?
Ja. Die Olympischen Spiele und so. Ja, sie haben es halt sogar, ich glaube, die Olympischen Spiele in, Tokio. Okay. Sind's Tokio. Ja. Die haben es, glaube ich, sogar in 8K ausgestrahlt. Es war so ein Ding. Aber eben, das sind so einmalige, kurz, sehr befristigte Aktionen. Es gibt auch mal während der Champions League, habe ich letztes Jahr gesehen, hat es auch vereinzelte Spiele gegeben, die in UHD übertragen worden sind, wenn man ein UHD-Abo hatte. Aber es ist sehr, sehr, sehr limitiert im Moment, UHD. Geschweige denn, oder Full HD ist ja auch, nicht einmal Full HD, hast ja die meisten Sender
im Moment. Das meiste ist 720.
Das ist so publik.
Schon krass, ja.
Und du hast vorher, sorry Leo, du hast vorher noch von Streamingdiensten geredet. Eben. Bei Blue TV zum Beispiel, ich glaube bei Z2 vielleicht sogar auch, hast du teilweise auch noch Bundles mit Streamingdiensten, Netflix, Disney Plus und so. Haben wir das auch im Plan, irgendwann einmal so etwas anzubieten?
Hey, also es ist sicher, da hat ja recht viele Fragen aus der Community gekommen, einfach ein Senderangebot, also zum Beispiel das zusätzliche Sprachpakete hast oder dass du eben genau so Blue Sports drin hast oder MySports oder all die. Hey, auf jeden Fall, das ist jetzt einfach, wenn halt möglichst schnell mal am Markt gehen. Dort musst du halt immer separat musst du verhandeln mit diesen Sendern, oder? Und ja, da können wir nicht Preis bestimmen. Also, das ist eigentlich das, wie es Provision, du verkaufst einfach das quasi weiter, oder?
Wir sollen uns wenigstens einen guten Mitarbeiterpreis geben. Der Rest ist mir wurscht.
Aber gibt es dort Pläne? Also Pläne gibt es, hast du auch schon ein bisschen ein Zeitfenster? Oder ein bisschen
so Zeitfenster?
Ja, so also plus, minus. Das kannst du nicht garantieren.
Also hey, ich will mit sie gar nicht, nicht irgendwie festlegen. Ich würde sagen, sicher ja, anfangs nächstes, also wir haben momentan noch mega viele andere Sachen in der Pipeline, die wir irgendwie müssen zu Boden bringen müssen. Und obwohl das gar nicht, das braucht ja für uns eigentlich nicht für Entwicklungsaufwand. Schlussendlich schaltet das Z2 auf, wir unterschreiben die Vereinbarung mit dem Sender und ist vorhanden.
Aber es ist jedenfalls möglich.
Es ist möglich, das ist schon das Ziel. Jetzt zum Beispiel sogar das, was Swisscom macht mit Netflix und irgendwie, was heisst ich noch, Netflix und Disney Bundle und so.
Ja, genau.
Das wird also so im Mittel kurzfristig ein bisschen schwieriger, weil Swisscom hat natürlich dann noch eine völlig andere Verhandlungsmacht, das ist interessant mit Netflix. Also wir mit unseren Usern, die wir momentan haben, wird eher schwierig, dass wir dort irgendein attraktives Angebot können verhandeln können. Mal schauen. Ich glaube, zuerst wäre es wirklich so eher die Sportkanäle, also Sky, zum Beispiel Sky Sport, all diese Sachen, die werden kommen und vielleicht erst im zweiten Schritt die anderen.
Hey, aber macht das Coole
wäre, wenn du eine Plattform hast, wo das alles wie kannst bundeln, irgendwie, wäre schon mega. Aber
kostet einfach 1000 Stutz im Monat.
Ja.
Du hast aber gesagt, wir haben, die Verhandlungsbasis ist jetzt natürlich von Swisscom grösser, aber du hast uns vor der Aufnahme ein bisschen durch die Blumen gesagt, du sagst aber trotzdem positiv überrascht, wie viel da schon bei Galaxus TV mitmachen.
Ja, ich kann Zahlen nicht sagen, aber ich bin wirklich, es hat meine Zahlen, meine Einschätzung eigentlich. Um das Doppelte übertroffen, würde ich mal sagen. So.
Ah, wow.
Vielleicht einfach zu konservativ gewesen. Vielleicht,
ja, jetzt sind es halt 4 und nicht 2.
Eben.
Ich komme da auch dazu, sobald es auf Samsung verfügbar ist.
Gut,
das ist
der ja, wir geben das.
Ich muss zuerst mal ins Internet umsteigen, aber das sagst du mir ja bei jedem Mal, wenn
ja,
wir
ja,
das
so ein Treffer verkaufen. Ich weiß auch nicht, ob du dabei bist.
Doch, da bin ich dabei. Aber okay, bei jedem Mal, werde ich da, bei jedem Kaffee, werde ich zuerst gefragt, ob ich jetzt endlich Galaxus ins Internet habe. Das ist also wirklich ein guter Verkäufer, der Lien.
Ich habe das, die kommt von mehreren Monaten Geschichte. Was ich noch gesehen habe, was ich aber nicht verstanden habe, dort ist etwas gestanden wegen Teleboy, habe ich so Community-Aufnahmefunktion. Ja. Und mir nicht. Was ist das?
Hey, das ist mega cool. Also Props ja, zu Teleboy, was sie da gemacht haben. Ich glaube, Teleboy allgemein, man hat wirklich auch ein cooles Angebot, muss man sagen. Du kannst dort wie, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie irgendeinen Blockbuster hast verpasst, oder? Hättest du aufnehmen. Und jetzt hat aber der Simon hat den Blockbuster aufgenommen. Dann kannst du Simon fragen, hey, Rudi, schick mal die schick mal deine Aufnahme und dann kann das der Simon machen, genau.
Auch außerhalb von dem 7-Tage-Replay-Fenster, so, oder?
Ja,
ja, ja, logisch. Ist das ist ja der Punkt, dass, dass du kannst Sachen. Ja. Du kannst ja teilweise schauen. Ich habe es auch mal ein bisschen reingeschaut. Mittlerweile habe ich, also jetzt bin ich bei Galaxus TV, ich bin einer von diesen Kunden. aber ich habe ein bisschen reingeschaut bei Teleboy und das ist wirklich ein recht geile Features, muss man sagen. Also du kannst, das ist wirklich fast. Ja, nicht gerade unendlich, aber es ist eine riesige Datenbank an Filmen, wo du einfach kannst Zugang haben, weil es irgendjemand in der Community aufgenommen hat, oder?
Aber die muss die Person nicht kennen, es ist einfach irgendjemand, muss es aufgenommen haben und der hat Zugang drauf.
So habe ich es verstanden. Ja, du hast so wirklich so ganze Aufnahmen gehabt, so Studio Ghibli Datenbank, Action Datenbank, also ich müsste vielleicht noch tiefer müssen reinigen, aber vielleicht muss es auch dann gleich mit jemandem. Ich müsste noch ein bisschen tiefer reinschauen. Ich wollte jetzt auch nicht Fake News verbreiten, aber es hat auf mich so ein bisschen gewirkt.
Was auch kannst, ist, du kannst es offline schauen, du kannst es downloaden. Das ist natürlich auch ein cooles Feature. Also, da kannst du wirklich, wenn du im Flugzeug bist, dann kannst du auf deinem Mobile oder auf deinem.
Und warum habt ihr jetzt nicht mit Teleboy zusammen geschafft? Wäre das nicht möglich gewesen?
Ja, also Teleboy. Die haben nicht, also die bieten nicht das White Labeling an. Das machen die nicht.
Genau. White Labeling heisst, wir dürften Teleboy benutzen, aber mit Galaxus Oberfläche.
Oder genau, was heisst das? Das wird, genau, das wird, das, ja, genau.
Ja, gut, ja.
Das war einer der Gründe.
Klar, dann fällt es natürlich weg. Ja, und du hast jetzt schon gesagt, eben, was wir da die Bundles und so. Ich weiss jetzt nicht, jetzt gibt es schon Internet, Telefon und Fernsehen. Ist eigentlich noch etwas anderes geplant?
Ja, ist noch etwas anderes geplant. Ich kann leider noch nicht sagen, was es ist, aber es wird auch ein Big Bang sein. Also wir werden die Ersten sein mit dem in der Schweizer Markt.
Oh, jetzt können wir Prognosen anstellen, wo wir völlig daneben sind.
Gell, Andy, unsere Jahresprognose, Andy Jahr.
Galaxus Gea!
Der Galaxus Game Pass.
Das ist ja geil. Ja.
Also jetzt müsst ihr auf YouTube gehen, das Video anschauen und dem Leo sein Gesicht lesen, ob man es erraten hat.
Nein, also ja. Es kommt sicher noch das eine oder andere nächstes
Jahr. Ja, sonst wärst du ja arbeitslos. Du musst ja irgendwie schauen, dass du einen Job hast nächstes
Jahr. Ja, das ist so. Halbwertsbeschaffung. Also glaub mir, es gibt noch genug Sachen zu lösen bei unseren Produkten, die wir jetzt
hier haben. Sehr cool. Hey, ja, super. Dann bin ich gespannt, eben, wenn dann mal ein Bluesport kommt und dann überlege ich es mir dann auch noch, das zu machen, weil einfach dort jetzt einfach nicht drum herum kommst. Und das ist unser monatliches Thema, warum das so teuer ist und wir das brauchen. Darum ist es gut, dass der Flo nicht da ist, sonst würden wir noch eine halbe Stunde weiterreden. Hey, ja, in dem Fall, Leo, danke vielmals, dass du da bist und über Galaxus TV geredet hast. Aber wie gesagt, kann man bei uns im Cockpit kann man das aber lösen. Und wir gehen in dieser Zeit mal weiter. Und wir haben ja noch den Big Screen. Und eben sagen dem Leo schon mal Tschüss.
Tschüss zusammen. Und, danke.
Tschüss, merci.
Ciao, danke fürs
Dasein. Eins weiter.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, den Film kann man vermutlich noch nicht auf Galaxus TV schauen, weil ich glaube, der auf keinem linearen Fernseher gezeigt worden ist. Und das ist der a.k.a. Charlie Sheen. Wo ist der überhaupt gelaufen, Domi?
Auf Netflix. Netflix. Genau, was hat er? Hat er irgendeinen Bezug zum Charlie Sheen? Bedeutet der etwas für euch?
Ja, Two and a Half Men, Hot Shots, oder? Nicht Wolf of Wall Street. Wall Street.
Wall Street einfach, ja, genau.
Wall Street. Dort habe ich ihn persönlich zum ersten Mal als richtig geiler Schauspieler wahrgenommen. Und sonst habe ich ihn, glaube ich, vorher wie so von Hotshots vor allem kennt, das Kind irgendwie kann
ja,
das
viel lustig haben. Aber also Platoon ist schon noch, gross ja, gewesen.
Platoon. Gut, aber das ist genau, dort habe ich das Gefühl, das ist einer von denen so, ah ja stimmt, das ist der Charlie Sheen. Oder ist nicht...
Ja,
und sein Vater,
ja, der Martin, Vater Sheen, Martin Sheen, der ist noch irgendwie, ja, der ist ja noch so ein kleiner Erinnerung.
Aber der ist Apocalypse Now und so gewesen. Aber, ja, genau. Ja, aber der ist sicher also, einfach ein bekannter Schauspieler und dann aber schon irgendwie mit Two and a Half Men ist einfach, ist er so zur, erst richtig zu der Sensation geworden, habe ich das Gefühl. Ja,
hey, ja, er ist, in Doku sagen sie so, er ist der bestbezahlte Sitcom-Schauspieler von allen Zeiten gewesen, zu dieser Zeit.
Krass.
Also, und denkt das ist, viel, und das wie viel ist... pro Episode hat er bekommen?
Wie viel?
Wie viel? Also ich frage euch, wie viel?
Ja. Ich weiss noch, bei Friends, glaube ich, wo sie da mal 1 Million pro Folge verlangt haben. Das ist doch ein Thema, da muss es ja mehr sein. Ja.
Ach krass, so eine riesen Cast, wo 1 Million
pro Folge verlangt. Ich habe einfach die Summe, und es muss, ich glaube, es muss Friends gewesen sein.
Ja, so hätte ich es auch hergeleitet, Phil.
Gell? Dann, weiss auch nicht, 1,5 Millionen pro Folge. Das klingt so absurd viel, ich weiß nicht, was sagst
du? Also, im Peak sind es tatsächlich 2 Millionen pro Folge.
Ey, alter Schwede.
Und eine Staffel an 20 Folgen.
Ja, da plus minus.
Da kommt schnell etwas zusammen, ja.
Gut,
ich meine, das Lustige war, nach dem ersten Drogenexzess während Two and a Half Men, also wo es ihm wirklich scheiße ist gegangen, hätte er den Deal können aushandeln. Das ist so absurd.
Er hat einfach gesagt, ich brauche das Geld für die Drogen, sonst kann ich das einfach nicht weitermachen.
Er sagt nach der Doku, sagt er auch, es war keine gute Entscheidung, mir das Geld zu geben zu dieser Zeit.
Scheiße.
Wieso hat er das gemacht?
Aber du bist über sein ganzes Leben, oder?
Genau, ja. In Doku, a.k.a. Charlie Sheen, sind 2 Filme eigentlich an 1,5 Stunden. Zuerst haben wir gedacht, das ist ein too much, aber es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben es an einem Tag durchgeschaut, dann ist es zum Mittagessen und dann ist es zum Nachtessen. es ist sehr, sehr gut und es zeigt eigentlich wirklich sein ganzes Leben, ohne irgendetwas auszulassen. Und das Geile ist, er redet halt direkt darüber und er ist sehr offen. Es ist so in einem Diner-Setting gefilmt und er trinkt ab und zu seinen Kaffee und plaudert einfach über alles, was passiert ist, über jeden Drogenexzess, über jede Prostituierte, die er hatte. Nichts ist ihm heilig, alles verratet. Und das Geile ist schon, es sind sehr viele Leute eingeladen aus seinem Leben, wo halt teilweise auch nicht mehr so schöne Beziehungen mit ihm haben. Seine Ex-Frauen kommen drin vor. Der John Cryer, sein Co-Star aus Two and a Half Men, den er ja dann noch mega angefeindet hat. Oder der Chuck Lorre, der Writer von Two and a Half Men, der ja auch legendär am Charlie Sheen sein Interview mit dem Alex Jones, glaube ich, im Podcast, wo er so ein bisschen leicht antisemitische Bemerkungen gemacht hat gegen Chuck Lorre. Der kommt auch vor und redet darüber. Sein Drogendealer kommt vor.
Nein!
Ist der aber mit Gesicht, oder ist der...
Mit Gesicht, ja. Der ist schon ein Charakter. Der ist irgendwie wahrscheinlich 300 Kilo schwer. Sein Bauch schaut raus während dem Interview. Dann erzählt er, wie er am Charlie Sheen hat Koks und andere Sachen besorgt hat. Und so. Einfach so, als wärst du das Normalste auf der Welt. So, ja? Charlie Sheen hat gefragt, ich habe für ihn besorgt. Wir sind beste Kollegen geworden.
Gut,
so.
In Hollywood ist es halt vermutlich tatsächlich.
Ja, ich frage mich auch. Und Phil, du bist doch Nicolas Cage-Fan, oder?
Ja, den finde ich schon sehr lustig. Ja.
Hast du gewusst, dass die auch Best Buddies waren und Best Coke Buddies?
Nein,
die haben die einfach sofort, ja.
Vor allem mit Nick, ja.
Bis dort Nick Cage passt. Ich habe gestern die erste Hälfte vom ersten Film geschaut.
Ja, das ist schon lustig. Aber eben, es passt mega zum Nicolas Cage, oder? Das so, ja, das macht Sinn, dass der das gemacht hat mit dem Charlie Sheen. aber das ist noch so Anfang 2000er gewesen, so irgendwie um die Zeit, wo sie um die Häuser gezogen sind. Ja, und eben, Sean Penn kommt vor, der Chris Tucker kommt vor, also grosse Namen, die irgendwie Verbindung mit dem hatten. Und alle reden einfach mega offen über ihre Erfahrungen mit dem Charlie Sheen. Und er hat wirklich erfrischend ehrliche Doku gefunden, die nicht probiert, irgendwie etwas zu beschönigen. Es hat ein paar Leute, die nicht mitmachen wollten, wie zum Beispiel der Martin Sheen, sein Vater, hat gefunden, auf das habe ich keine Lust. Und Charlie Sheen kommentiert das dann auch. Er versteht es, weil er seinem Vater so viel Leid zugefügt während seinem Leben und während all diesen Drogenexzess. Und er versteht, dass er da nicht nochmal durch die dramatischen Momente durchgehen mit ihm.
Der war ja abgesehen von auch nicht heilig.
Nein.
Der Martin Sheen.
Ja, genau, der hat auch ein Drogenproblem während Apocalypse Now unter anderem. Ja. Hat Charlie Sheen das erste Mal gemerkt, dass mit seinem Vater auch irgendetwas nicht stimmt und dass er vielleicht auch Alkohol und Drogenprobleme
hat. Ist nicht die Szene in Apocalypse... Man sagt doch die Szene in Apocalypse Now, wo der Martin Sheen seinen Charakter eben so einen hohen Mental Breakdown hat. Dass es im Hotelzimmer, dass es gar nicht gespielt ist, sondern eigentlich ein echter Mental Breakdown ist, wo man einfach die Kamera draufgehabt hat.
Ja. Dort hat er einfach sich, ich glaube, in eine Flasche Whisky reingedruckt und hat sich nachher wirklich in die Hand geschnitten. Und so. Ich glaube, wir haben einen Podcast mal über die Doku dort geredet.
Ja, ja.
Nein, ja. Ah, stimmt, du hast die mal geschaut. Ja, ja, genau.
Das war auch geil.
Ja.
Hey, wie hast du die Machart gefunden? Wir haben zuerst 10 Minuten braucht, weil es ist unglaublich schnell geschnitten am Anfang. Alles mit so Versatzstücken drinnen und so. Weißt du, dann immer so Ausschnitt nach Ausschnitt und so. Es ist so, hey, das hat mich, so dass ich fast nach 10 Minuten aufgehört habe, hat mich huren reingestresst und nachher ist es dann schon besser geworden, aber
Was gewöhnungsbedürftig ist, weil sie halt nicht viel Footage haben von früher oder aus seinen privaten Momenten, wo das Zeug passiert ist, die sie immer wieder Szenen aus seinen Filmen reinschneiden. Yeah. Also wenn er irgendwie sagt, hey, dann habe ich jemanden angerufen und hat eine Szene aus x irgendeinem Film aus Wall Street, wo er jemanden anruft. Oder wenn er sagt, er war am Saufen und hat irgendeine Szene, wo er am Saufen ist. Habe ich am Anfang lustig gefunden, aber habe ich auch irgendwie so ein bisschen anstrengend gefunden. Ja, weil immer wieder so Sprünge und du bist irgendwo drin. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen speziell.
Ich meine, ich verstehe, wieso aber, dass sie es machen, oder? Weil natürlich der, also, dem sein Leben ist immer irgendwie auf 150 und so und dann das ein Stilmittel irgendwie zu brauchen. Aber finde ich dann schon ein bisschen schade, dass man könnte ja einfach, weil er hat schon viel zu sagen, man könnte ja auch einfach das abspielen. Also ich finde es ja geil, einfach nur die das Interview mit ihm eigentlich, das lange
mir schon. Und, ja, voll. Und ich finde, er erzählt es spannend genug, dass man einfach auf ihm hätte können bleiben können. Er hat so eine mega, mega spannende Erzählweise.
Ja, aber das hat er ja schon in der grössten Rüsch und in der Kritik, das klassische Interview mit ihm, wo er irgendwie, if I'm not bipolar, if anything, I'm by winning. Und so. Er hat so einfach immer geile Sprüche drauf, egal in welchem Rüsch. Ist einfach wirklich sehr schlagfertig so, ja.
Ja, genau. Und was ich auch schade gefunden habe, diese Sachen sind auch ein bisschen zu schnell gegangen. Es hat zum Beispiel eine Geschichte gehabt, wo er anscheinend eine von seinen Ex-Freundinnen oder Frau, bin mir nicht mehr sicher, angeschossen hat.
Was?
Das ist einfach so kurz erwähnt worden und nachher ist nicht aufgelöst worden, was genau passiert ist. Und du fragst dich, also, wie angeschossen? Wieso?
What do you mean angeschossen?
Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie seine erste, wie sagt man, wenn du zu jemandem hey eingeladen wirst und er steht oder hocken alle Leute, die du kennst, im Kreis.
Ah, Intervention.
Genau. Oh. Das hat zu seiner ersten Intervention geführt, der Vorfall, wo er jemanden angeschossen hat. Dann hat seine Mutter auch gefragt, sie hat ihn eingeladen und gesagt, ja, Vater, vier Geburtstag und so, kommst du zu uns? Und sagt, ja, komm vorbei. Und wenn er kam, hat sie, das Erste, was sie gefragt hat, ist, bist du bewaffnet?
Oh shit.
Dann hat gesagt, nein, wieso sollte ich bewaffnet sein? Dann haben sie ihn eingeladen, die Intervention angefangen und auch gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Dann hat er Rehab gemacht. Das ist schon krass. Das ist so in Wellen, oder? Der Sieg ist einfach immer, es ist ihm super gegangen und dann ist die Drogenexzess gekommen, Rehab und dann wieder Absturz. Irgendwie 3 oder 4 Mal in seinem Leben. Und unglaublich, was der Sieg also überlebt hat, vor allem dass der überhaupt noch lebt. Das ist unglaublich.
Ja, das verträgt sich.
Hat er mittlerweile ein bisschen geruhigt? Oder wo steht er im Moment?
Das ist ganz am Anfang. Das ist geil.
Ja, ich glaube, es geht ihm gut im Moment. Er ist 8 Jahre sober jetzt. Okay. Er hat... Als er aufgehört hat mit Drogen, hat er sich gesagt, ich trinke jetzt nur. Und das ist ein paar Jahre gut gegangen. Und dann hat er irgendwann mal Erfahrung gehabt, wo er seiner Tochter nicht helfen konnte in einer Situation, weil er besoffen war am 11 Uhr am Morgen. Und dann hat er gefunden, hey, das kann es irgendwie nicht sein, probiere es mal ohne das. Jetzt ist er 8 Jahre sober. Und ich glaube, auch die Leute in seinem Umfeld, auch Leute, die er sich verstritten hat, die haben jetzt ein besseres Verhältnis zu ihm. Und ich glaube, im Moment sieht es recht gut aus, aber eben, du hast nie.
Aber hat er nicht AIDS?
Ich habe das Gefühl, er hat AIDS, ja. Also HIV, genau. Ja. Ja.
Und es ist noch geil, zu dem sagt er am Anfang, ja, ich bin jetzt 7 Jahre sober, ich weiss nicht, ob das nach dem Film, wenn der rauskommt, dann noch so wird sein. Es ist ein recht Risiko, wo ich jetzt da eingehe, weil ich erzähle eigentlich alles, wo ich immer gesagt habe, das erzähle ich maximal einem Psychiater, erzähle ich jetzt in dem Film. Und vielleicht
so geil.
Es ist ein Rebound.
Es ist ja auch therapeutisch, mutig, so eine Aussprache.
Zum alles rauslassen, ja genau.
Ja, ja, das ist spannend.
Dass er Sex mit Männern hatte, hat er auch verraten.
Ja, gut, das ist schon mal
alles ist draussen. Ja, aber wenn man so ein bisschen irgendeinen Bezugspunkt zum Charlie Sheen hat, früher Two and a Half Men geschaut hat oder seine Filme cool gefunden hat, unbedingt schauen. Es ist sehr, sehr coole Doku. Eben, manchmal ein bisschen mühsam geschnitten, aber es lohnt sich.
Also Biografien sind einfach oft spannend. Auch wenn ich finde, weißt, irgendwie, wie wichtig ist so ein Schauspieler? Es ist eigentlich eine völlig irrelevante Person, aber es ist halt Dinge zum Schauen, ist einfach dann gleich unterhaltsam. Es war wie beim Michael Jordan, gewesen, war so ein bisschen
super.
Aber eine totale Selbstbewusstsein. Weihräucherig war natürlich.
Ja, dort ist es definitiv ein Selbstbewerb. Aber mega gut. Ich habe es gekriegt. The Last Dance heisst ja die Doku.
Das hat mega gepackt.
Und noch letzte. Ja. Und zwar die 5-stündige Billy Joel Biografie und Doku As and So It Goes. Die habe ich noch geguckt. Die ist fantastisch. Wenn also irgendjemand da außen noch auch ein minimales Interesse an Billy Joel hat. Das ist grossartig. Aber ich bin auch ein Riesenfan. Ich bin mega, mega voreingenommen. Aber es ist...
ich glaube, das ist wichtig. Ja gut, komm, dann gehen wir noch in unsere letzte Kategorie, in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Ghost of Yotei, der Nachfolger von Ghost of Tsushima, so wie wir das auch der Nachfolger immer noch meistens nennen, kommt nächste Woche kommt er raus, gell?
Yes.
2. Oktober, genau.
Ja, 2. Oktober. Simon hat es durchgezockt, Domi und ich haben es auch gespielt. Simon, wie findest du es? Hast du es gefunden?
Hey, ich habe mich mal auf den Test rausgelassen und gesagt, ich finde Ghost of Tsushima ein perfektes Game, weil ich es halt einfach Platinum durchgespielt habe, was mich mega, mega abgeholt hat. Und das ist mehr vom Gleichen. Es ist wieder ein Samurai-Open-World-Action-Spiel. Es ist wieder eine Rache-Story. Wir spielen als die Atsu, wo ihre Familie umgebracht worden ist von diesen Yotei Six. Das ist so eine Bande von Outlaws. Und nach einem knapp im Tod entrönt und nach 16, glaube ich, Jahren auf dem Festland von Japan, wo sie dann durchaus auch in der Schlacht von Sekigahara, die wichtigste Schlacht von Japan, so, wo so alle die Shogunate zusammengekommen sind, gekämpft hat und nachher zurückkommt wieder auf Hokkaido, um sich rächen an diesen Yotei Six. Und dort fangen wir an, in unserem kleinen Heimatli oder in unserem Elternhaus und probieren dann von dort aus die zu rächen. Und das ist ja schon alles in der Story, plus, minus. Also man geht dann einen nach dem anderen von denen suchen, mit Umfragen etc. Es hat ganz viele Sachen, die Ghost of Tsushima schon hatte, auch wieder. Also die kleinen Nebenaufgaben. Ich mit den Füchsli nahe rennen. Dann hat es jetzt neue Wölfe. Das sind eigentlich die Bremer Stadtmusikanten sind eigentlich dort vertreten.
Ganz viele heiße Quellen hat es immer noch.
Heiße Quellen hat es immer noch, wo man dann reinsteigt und so. Und
das nackte Arsch gesehen.
Aber sonst ist es ja, aber das muss ich sagen, oder? Es ist ein Protagonistin, aber die krassen Rüstungen schützen immer noch alles. Es ist nicht so, es hat nie so sexy Samurai-Rüstungen. Also das ist alles noch so. Und es ist einfach extrem schön inszeniert. Was neu ist, früher beim Alten hast du ja die Samurai, einfach Samurai-Schwert gehabt. Jetzt hast du einfach, ich glaube, 5 verschiedene Waffen, die dann in so einem Schere-Stein-Papier-System, wenn der andere die Waffe hat, musst du die brauchen und so.
Ist im Letzten einfach Haltung gehabt, aber
ja, ja, genau.
Du hast noch Stances gehabt und jetzt hast du noch einen Speer, du hast so ein riesen Schwert und dann hast du noch so eine Kette mit so Krallen dran.
Und ich finde die Waffen sehr geil. Ich bin noch froh gewesen, haben sie die Haltungen nicht noch zusätzlich übernommen, das wäre ein Clusterfuck gewesen.
Ja.
Wenn du 5 verschiedene Waffen und noch verschiedene Haltungen hättest gehabt, die du musst auswählen.
Ich habe jetzt am schon manchmal den Knopf, ich habe das im letzten auch schon gehabt. Ich habe es jetzt auch nur, weiß nicht, 10, 15 Stunden gespielt. Aber ich habe immer noch ab und zu den Knopf, wenn ich irgendetwas rühren will. Also weißt, zuerst habe ich mal gelangt gehabt, bis ich wieder gecheckt habe, wenn etwas, du kannst eine Waffe auflesen und sie dann den Leuten anrühren. Alle Knöpfe gedrückt, habe ich gemeint. Und den Domi müssen fragen, welchen, du kannst dich den sicher auch ohne Ziele werfen. Ja, kannst mit dem
Viereckli,
Dreieckli. Und du kannst aber auch noch so Rauch, wie all diesen Games, oder? Hey, bin ich einmal in der Hektik wieder so, Ah, welcher von diesen vier hinteren Buttons ist der hure Ding?
Ja, das ist aber wieder der Phil, der zu wenig aufgepasst hat beim Tutorial, oder? Also, es ist ein echtes You-Problem. Ich finde, es führt die mega, mega easy dran an.
Nein, aber dann brauche ich es nachher wieder irgendwie 5 Stunden nicht, oder?
Ja, ja, gut, das stimmt. Nein, man muss, also, das muss ich dazu sagen. Ich habe es jetzt immer auf dieser tödlichen Schwierigkeitsstufe gespielt, wo ich die beste finde, ja, schon mit Ghost of Tsushima, wo die haben es später eingeführt, aber jetzt ist sie wieder da.
Aber ist die in dem Fall vergleichbar mit der aus Ghost of Tsushima, die Schwierigkeitsstufe?
Ja, also das heisst nicht, ja. Es heisst zwar tödlich und sie kommt nach schwierig, aber sie ist wie viel einfacher als schwierig, weil jeder, also du bist zwar mega verwundbar, man bist nach 2 Schlägen tot, aber das mit so ein bisschen Blocken und so ist das gar nicht so ein Problem. Aber Gegner sind halt auch nach 1 oder 2 Schlägen tot.
Das ist aber geil.
Während schwierig ist halt, du bist nach 2 Schlägen tot und Gegner tanken irgendwie, als wäre es ein Wetzstein und so. Und das finde ich halt recht geil, weil dann gehst du recht taktisch vor, es hat eine gewisse Konsequenz, du musst so ein bisschen abschätzen, was du machst und du musst auch die ganze Zeit die Dinge brauchen, oder zum Abstand gewinnen, die Schnellfeuerwaffen, der Rauch. Weil wenn du plötzlich merkst, shit, es sind 3 da, ich muss schnell weg und so. Das ist recht, das finde ich echt cool, die coolste Stufe. Weil auf Mittel wird es nämlich auch fast ein bisschen zu grindy. So.
Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf Mittel gespielt, einfach weil ich mir nicht getraut habe, irgendetwas anderes zu machen. Aber vielleicht werde ich dann eher, wenn ich die Story durch habe und noch so ein paar Sachen muss abschliessen, werde ich dann auch ein bisschen tödlich ausprobieren. Mal schauen.
Ja, dann ist es glaube ich, spät. Das habe ich, aber ja, weißt du, dann bist du so an Mittel gewöhnt. Aber dann machst du Sachen, die du sonst...
Okay, ja, das stimmt. Ja.
Ja, und dann kannst du natürlich wieder schleichen, du kannst wieder durch die Wand durchschauen, gell, Tommy?
Ja, das war so die Funktion, wo ich einfach 30 Stunden bin ich am Spielen war und habe nicht freigeschaltet, dass ich durch die Wand durchschauen kann. Und ich fand, das ist doch in jedem Stealth-Game ist das doch so, dass du auf Knopfdruck einfach Gegner siehst durch die Wand durch. Und ich habe 30 Stunden gespielt und habe jenes die Stealth-Missionen gemacht, ohne dass ich das gefunden habe. Das war einfach eine Mainline-Mission. Es ist ja ein relativ linear erzähltes Spiel, oder? Mhm. Aber am Anfang hast du so wie 2 Entscheidungen, wo du hergehen zuerst. Also, welche von den JT6 das zuerst umbringen willst. Und ich habe mich halt für die falsche entschieden. Ja. Und habe dann mega viel Zeit verbraucht, ohne die Stealth-Mechanik, bevor das ist dann ihr anderen Routen sozusagen bekommen
hat. Ja, und die ist auch nicht mega wichtig, oder? Also ist das,
ich finde es schon, also es macht es viel einfacher.
Ja, es macht es einfacher, es ist schon cool. Aber das ist schon ein bisschen, also nicht, das ist nicht das Problem, sondern das ist auch noch easy. Wenn du dich auf einen Pfad, quasi einen Pfad gehst, dann hast du einfach die Waffe, die der andere Pfad dir freischaltet, nicht. Und dann hast du aber trotzdem Gegner, die eigentlich quasi die Waffe würden kontern. Und das ist dann im tödlichen Modus schon schwierig, weil tödlich heisst nicht, dass du einen Schlag brauchst pro Gegner, sondern nachdem du den Block vom Gegner durchbrochen hast, lange der Einschlag, oder? Aber wenn der ein Schild, hat und du gehst mit dem Schwert, wo nicht gegen den Schild gut ist, dann musst du ihn zuerst 10-mal bängeln und dann kannst du ihn kaputt machen, und weil die Ketten noch nicht hast, die du am anderen Ort bekommst. So blablabla. Aber das Lineare, das du ansprichst, stimmt. Das ist mir schon, ich habe gefunden, es ist zwar eine Open World, aber eigentlich die ganzen Hauptmissionen, die sind immer mega, mega linear. Die sind auch so wie in abgeschlossenen Gebieten. Das ist dann schon fast wie Uncharted.
Ich wollte sagen, oder die erinnern an andere Sony Third-Person-Titel, die nicht Open World sind. Also wirklich so Set-Pieces mit viel gescripteten Situationen, ganz viel Action, Spektakel und so. Und das hat dann wirklich wenig mit Open World zu tun. Aber das habe ich noch geil gefunden, dass halt einerseits die offene Spielwelt hast und in den Hauptmissionen geht es dann irgendwie zurück in ein lineares Action-Erlebnis, wo eben Uncharted ist ein super Vergleich, so vor Inszenierung.
Ja, darum finde ich irgendwie, die Open World ist auch so ein bisschen, manchmal halt einfach nur so ein bisschen wie ein begehbares Menü. Es ist so, weißt du, weil du gehst dann eigentlich von Mission zu Mission und du nimmst dann einfach das noch mit und so. Es passiert jetzt nie so viel wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel, aber sie ist halt einfach, es ist einfach extrem schön gestaltet.
Aber es ist ja gerade eigentlich, also ich hätte jetzt gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es passiert eben mehr, oder es hat zumindest mehr als bei Red Dead. Weil das ist das, was mich ein bisschen stört, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe die gleichen Kritikpunkte wie beim ersten, die ich gut gefunden habe, nicht so sensationell wie ihr. Für mich ist es immer so, das Game suggeriert für mich irgendwie so eine mehr Eleganz, als es eigentlich dann schlussendlich ist. Ja. Also, weil ich finde, Zeug ist mir zu dicht. Also die Welt wirkt ja eigentlich relativ gross, aber dann hat es zum Teil eben, dann hast du eine Quest, keine Ahnung, irgendwelche Banditen stecken da irgendwo, wenn du es angreifst, und die sind wirklich zum Teil 50 oder vielleicht 70 Meter einfach um irgendeine Felswand rum. Und, oder du bist von einer Quest, folgst einer befreist ihn irgendwo, kämpfst zusammen. Dann erklärt er dir kurz ein paar Puppen, schau, da kannst du im Fall den Move so und so brauchen. Und dann hat es 50 Meter weiter dann die nächsten Banditen, die dann du anschleichst. Und dann findest du so,
ja, ja, das
wir sind doch am Üben. Und weißt, der Realismus geht dann einfach auseinander. Und das Spiel wirkt für mich aber damit so, als möchte es aber auch so ein bisschen authentisch sein. Es möchte so ein Red Dead sein, aber es ist dann... Es ist nicht so konsequent.
Es ist sehr ein Gaming-Game, so wie in der Review angeschrieben, Simon.
Ja, genau, oder? Es ist ein mega Gaming-Game. Und ich finde auch, also das stimmt schon, was du sagst. Ich sage nicht, es passiert nicht viel. Heisst nicht, dass man nicht ständig auf irgendwelches Zeug trifft, aber es ist immer so ein bisschen die gleiche Mechanik. Und dann manchmal kommst du aber auch an Ort, wo offensichtlich erst für später gedacht sind. Und du weißt, hey, der Bretterverschlag, den kann ich eigentlich wegnehmen, aber das Symbol kommt nie, um den wegzunehmen.
Ja, genau.
Und denkst, what the fuck, stehe ich einfach falsch? Oder es hat irgendwie so Käfig und du weißt nicht, die kann ich normalerweise auftun und so. Mhm. Dann ist das Ding, du musst einfach an einem anderen Ort das Quest quasi auslösen und dort geht das ganze Open-World-Konstrukt einfach komplett zusammen so. Und das, wenn man aber an dem... Wenn man sich an dem nicht stört und nicht aufregt, dann ist es und nach den Regeln spielt vom Spiel, dann finde ich es extrem toll gemacht. Und es ist auch alles recht einfach. Oder du nimmst zwar 10'000 verschiedene Ressourcen auf, aber es gibt genau nur irgendwie, am Schluss sind es immer die gleichen. Es ist immer so ein bisschen, es ist Holz, das brauchst und so. Aber wenn du irgendwie, du nimmst Bambus auf und dann nimmst das auf und so, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles so recht.
Hauptsache Ressourcen sammeln, egal was.
Ja, ja.
Sammeln.
Und wenn du die sammelst, dann hast du auch genug. So. Und, ja, und,
hey,
und
wir sind noch positiv gefunden. Ich finde, das erste Ghost of Tsushima, also Ghost of Tsushima.
Das erste Ghost, genau,
ist in der Handhabung von diesen repetitiven Open-World Aufgaben ist noch viel konservativer gewesen als Yotei. Also eben, du hast die Füchse erwähnt, oder, die du immer gefunden hast. Die heissen Quellen, Bamboo Strikes und so. Ich habe gefunden, die sind im Tsushima, so weit ich mich mal erinnere, ist es immer nach dem gleichen Schema verlaufen. Was in Yotei geil finde, es hat immer wieder so kleine Überraschungen, die du nicht damit gerechnet hast. Zum Beispiel so einen Fuchsbau findest und der führt dich dann in ein Feuer rein und du musst Füchse retten und mit dem hättest du wie nicht gerechnet, weil eigentlich normalerweise einen Fuchsbau findest, führt dich einfach zu einem Schrein und fertig ist. Ja. Oder eines von diesen Banditencamps, wo du rüber gehst und plötzlich merkst, oh fuck, das ist, die befinden sich schon im Krieg mit den Samurai und du kommst echt mitten in den Krieg rein und kannst gar nicht in die Stealth hinein gehen. Oder ein Posten, den ich gesäubert habe, wird nachher, nachdem ich es gesäubert habe, kommen sie wieder und wollen wieder rein. Also immer wieder so kleine Überraschungen, die ich noch cool gefunden habe. Wo so ein bisschen Abwechslung in die repetitiven Strukturen gebracht haben. Oder auch so mega kleine Details. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei den Hot Springs, also bei den heissen Quellen, wo du kannst baden und mehr Gesundheit bekommen. Hat es aber so Notizen versteckt, gesehen. Das habe ich auch geil gefunden. Dort steht dann, irgendwie genießt Natur und tue vorher weiss doch nicht, trinke Sake oder gang betrunken dort rein. Und wenn du die Notizen nicht lesest, dann ist einfach, ja, okay, dann kannst du einfach normal in die heiße Köhe gehen und bekommst mehr Gesundheit. Aber wenn du den Sake vorher trinkst und betrunken reingehst, dann passiert halt noch etwas Kleines im Hintergrund. Und das ist so komplett unnötig, dass es passiert, aber es ist so eine kleine, nice Touch.
Weil ich lese es natürlich nicht und mache das nicht.
Nein, so Sachen sind mir schon ein paar aufgefallen. Die sind wirklich echt cool. Und was dann auch noch lässig ist, irgendwie, aber eben, es ist alles so, ich finde, das Coole an dem Game ist, dass es alles so ein bisschen, es ist alles mega einfach, aber trotzdem ist es fun. Oder? Du hast nicht irgendwie eine RPG-Mechanik, wo dann nachher dich musst irgendwie voll auf Intelligence und Strength committen und dann ja nicht umskillen und so, sondern du hast einfach ich will jetzt Pfeilbogen schiessen, dann lege ich die geile Pfeilbogenrüstung an und die habe ich aber schon gespeichert mit diesen 6 Talisman, wo mir nochmal irgendwie einen Bonus geben auf Pfeilbogen und nachher bin ich der most badass Pfeilbogenschützin, die es je gegeben hat, aber eine Sekunde später bin ich schon wieder absolute Stealth-Maus, wo irgendwie das Unterholz schleicht und so. Und das finde ich mega gamey und auch überhaupt nicht realistisch, aber ich finde es einfach extrem toll, weil ich kann auf 4 verschiedene Arten das Zeug probieren, ohne dass ich irgendeine Pause dazwischen brauche.
Es ist so nicht anstrengend. Ja,
genau, es ist nie anstrengend.
Es macht es dir alles einfach. Genau. Ja.
Und dann dazu, was man noch nicht gesagt hat, was ich finde, es sieht einfach extrem krass aus. Also, weißt du, es ist so cineastisch gestaltet. die, wenn die Mission abgeschlossen hast, dann kommt so ein Bild, weißt, wo so der Wind, halt wo du dort gerade stehst, und dann windet so die Buchstaben davon von dieser Mission, und du bist so, wow, es geht einfach, du kannst in jeder Situation den Fotomodus einschalten und hast ein krasses
Aber ich finde eben nicht immer. Und ich habe mit dem Domi geredet und der hat ja eben gesagt, es hat ja nur 60 Millionen gekostet. Und das ist ja für so ein Game eigentlich wenig. Und ich
vielleicht
so
wie Ghost of Tsushima, das ja. ist noch krass, dass der Nachfolger gleich viel kostet, das gibt es selten.
Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, ich finde das Game, das schwankt zwischen, ich glaube, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe in einem Game, und dann einfach so, hey, die Szene sieht einfach hässlich aus. Da hat es verschwommene Texturen, das Wasser ist einfach scheiße ja, ja. Und die Farben...
Das Wasser habe ich jetzt voll easy gefunden.
Nein, aber es steht so eine totale Diskrepanz zwischen eben so extrem schönen Dingen und das Wasser ist einfach so, es hat mega wenig Texturen und... Weil halt, du bist auch nicht gross dort am Wasser, oder? Aber es ist schon so, insgesamt ist es, ja. ist es schön, aber einfach immer auf 200% Kontrast gefühlt irgendwie, oder? Weißt
ja, es ist sehr bunt, ja.
Ja, das ist
aber jetzt so der, ihr habt Red Dead Redemption genannt, ihr habt Uncharted genannt, für mich eigentlich der offensichtlichste Vergleich, den man machen muss, ist ja der mit Assassin's Creed Shadows, wo das Jahr, glaube ich, auch rausgekommen ist und trotz der anfänglichen Kontroverse, glaube am Schluss dann doch eins von den gefeiertsten Assassin's Creed seit langem war und auch von der Community, glaube am Schluss dann doch sehr akzeptiert wurde. Ihr habt ja auch beides gespielt. Welches von beiden, also du nicht, aber ich glaube, der Domi hat sicher beides, der Phil. Welches von beiden gefällt euch besser?
Ey, da muss ich nicht lange überlegen. Ghost of Tsushima ist viel, 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 viel besser.
Yotei.
Ja, fuck. Jetzt ist passiert. Ghost of Yotei ist ein viel besseres Game. Assassin's Creed Shadows ist so ein bisschen wie, so eine, im Vergleich so ein riesen Clusterfuck, zu komplizierter Clusterfuck, irgendwie, wo so viel System hat und nicht weiss, was es genau sein will und einfach alles drin wirft, was kann drin geworfen werden.
Es wirkt halt so corporate, es wirkt wie so ein Corporate Game irgendwie, oder?
Das, genau, was gemacht ist worden, damit es deine Spielzeit maximiert und mit so Battle Passes drin, was man dann schon, was man abstellt und
aber es macht nicht alles schlechter. Also ich finde jetzt ich meine auch, ich habe das Gefühl, es ist nicht in jedem Belang schlechter als Yotei.
Nein. Also ja, aber ich finde auch grafisch hat es mich insgesamt mehr beeindruckt. Shadows, muss ich tatsächlich sagen, einfach aus technisch habe ich das Gefühl gehabt, sich so richtig Next-Gen angefühlt hat. Yotei sieht visuell, finde ich, spannender aus, weil es eine bessere Art-Direction hat, aber Assassin's Creed ist einfach technisch auf einem anderen Level, finde ich, mit der Beleuchtung und mit dem Wettersystem, was es hat. Und das sieht wirklich krass aus. Shadows ist halt auch wirklich, obwohl sie es haben aufbrechen, immer noch ein sehr traditionelles Ubisoft-Open-World-Game.
Absolut.
Und hey, jede Mission dort ist, du musst eine Burg infiltrieren und jemanden töten oder jemanden retten. Jede Mission wirklich gefühlt. Und eben, das ist das, was Yotei so ein bisschen besser macht. Das bricht so ein bisschen aus der Erwartung raus teilweise. Und es hat auch nicht so viele Camps, habe ich gefunden.
Nein, das habe ich das Jahr. Also das hat mich bei Tsushima hat's noch zu viele Camps gehabt. Für mich.
Gell?
Rechte Grind
an jeder Ecke hat es irgendein Camp gehabt, wo du sauber infiltrieren musst. Das jetzt das mal viel weniger. Ich finde, es hat sich mehr Mühe gegeben, zu überlegen, irgendwie Abwechslung reinzubringen. Aber eben, Shadows ist schon ein absolut easy Spiel. Dem habe ich 3 von 5 gegeben. Ich glaube, wenn ich JTS gereviewt hätte, hätte ich tatsächlich auch 5 von 5 gegeben. Einfach weil es als Gesamtpaket ist einfach, es ist gut in dem, was es macht. Und es weiss, was es will sein. Und das macht es sehr gut.
Ich gebe 4 von 5 übrigens. Und ich habe ein Review gemacht. Darum, deine 4 von 5 sind eigentlich nichts wert. Nein. Nein, ich gebe 4 von 5.
Ja, fair, also absolut.
Weil halt tatsächlich, also für mich persönlich ist es ein 5 von 5, aber einfach, weil ich das so geil finde, weil ich alle die Mechaniken mega easy finde und weil ich auch gerne mich da reinziehen lasse, aber dann ist es doch eben, gibt es da wieder technische Sachen, die so ein bisschen Mittel sind, auch wenn ich dich mega drüber hinweg schaue, dann dass die Open World halt eben mega schnell zerfällt und so. Wenn sie das noch anbringen, dann ist es ein 5 von 5, aber ja.
Viele Figuren sehen aus wie Lego-Männchen von der Geschichte.
Ja, es hat dann schon, ja.
Das, ja. Es hat 2 Arten von Cutscenes und ich finde, das fällt mega auf. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt die, die mit 60 FPS laufen. Also genau, es gibt ja ganz grundsätzlich verschiedene Grafikoptionen und 30 FPS und 60 FPS Modus. Und das ist noch recht irgendwie... es nimmt mich aber immer draus, wenn ich im 60 FPS-Modus spiele und dann kommt der Cutscene mit 30 FPS, das merkst du einfach sofort. Ja. Dafür sieht die mit 30 FPS viel schöner aus. Also die Gesichter sind schöner animiert, die Beleuchtung ist viel schöner.
Das hat es aber bei Tsushima auch schon gehabt, das weiss ich noch. Bei Tsushima hast du auch schon gehabt, die Cutscenes, wo du wirklich merkst, so mit Gesichtsanimationen, weißt du, wo du wirklich Emotionen siehst und andere, wo es verdammt so... Wo du einfach gerade merkst, das ist
genau, mit Motion Capture und allem und in den anderen bewegen sie sich dann so steif umeinander und reden wirklich so minimal animiert. Und der Unterschied zwischen diesen zwei Cutscene-Arten ist recht auffällig und hat mich ein paar Mal so ein bisschen wieder rausgenommen. Aber der Kontrast zu den schönen Momenten, die du hast, ist dann umso grösser bei so einem Spiel.
Hey, aber habt ihr das nie... Ich frage mich immer dann, ob es daran liegt, dass ich viel game, aber das macht ihr ja auch. Und ich meine, du, Domi, hast sogar das Assassin's Creed durchgezockt. Und ich merke jetzt hier, ich glaube, ich spiele das nicht fertig und ich habe das letzte Jahr durchgespielt und die Erweiterung. Aber irgendwie komme ich mega schnell an den Punkt, da finde ich es gleich ein bisschen langweilig, weil einfach... Es ist einfach Open World wie eh und je, oder? Weißt du, jetzt einfach, du gehst irgendwo hin, quatschst mit einem, der gibt dir eine Belohnung und dann laufst du dem hinten nach. Und in dem Game rennst du natürlich ein bisschen, weil man kann den Leuten nicht zumuten, dass man sich Zeit nimmt, um irgendwo hinlaufen, sondern man joggt dann immer zur nächsten Quest hin. Und das ist so, es wirkt dann gleich wieder so das Abhaken von Checklist. Und zwischendurch hat es dann mal etwas Spannenderes, aber es ist irgendwie... Einfach, wenn man es runterbricht, ist alles immer das Gleiche. Und ich meine, das sage ich jetzt, aber zum Beispiel Cyberpunk habe ich ja grossartig gefunden. Und ich kann es nicht genau benennen, ob es einfach daran liegt, ob ein gewisses Setting dich einfach mehr flasht. Und dann ist einfach alles viel besser, 20% besser, wo es dann einfach nicht statt gut super findest.
Ja, hey, also doch. Also, gell, eben so The Witcher 3 zum Beispiel, habe ich 5-mal angefangen. Sagen alle, ist so krass und das ist eigentlich voll mein Jam. Und ich habe es wirklich 5-mal angefangen und nie über die erste Tutorial-Ding dort rausgekommen. Das habe ich schon, aber das hat. Oder, und, gut, ja. Aber ich glaube, das ist dann so mega individuell. Für mich packt es das halt super, wenn man schon das erste mega gepackt hat und ich so auch so mich wieder an das zurückerinnere und das cooles Setting finde. Und ich finde halt so, das Kampfsystem mega. Und,
das ist geil, ja.
Und so das Umschleichen und so. Und das motiviert mich dann doch noch ein bisschen mehr, die einzelnen Aufgaben zu machen und eben gerade, dass auch die verschiedenen Lager jetzt, die Camps ein bisschen anders gestaltet sind. Gestern ist irgendwie, habe ich mich müssen anschleichen und dann hat es noch irgendwie Vögel gehabt, die mich entdeckt haben und so, das hat es vorher noch nie gehabt. Und dann musst du halt immer wieder neue Strategien fahren und weil du halt so schnell zwischen all dem Zeug kannst wechseln, ist es wie nie, bist nicht so festgefahren. Aber ich verstehe mega, wenn das jemandem nicht passt, das Game. Und ich verstehe mega, genau das vereinfacht oder so. Das wird ja dann oft dann online irgendwie, das ist so dumb down und es gibt gar keine Zahlen, sondern es heisst nur mittlerer Schaden oder hoher Schaden und so die Nerds.
Ja, das finde ich gut.
Mein Schild macht 12,5% weniger Abwehr, wenn ich nach einem 2,4% mit dem Speer von Nastak so shit, das ist kein Bock drauf, so, weißt
du? DPS, das ist wirklich...
Ja, genau, kein DPS, nichts und so. Und das finde ich halt noch leise. Man kann sich das Game so gestalten, wie man es will, eben mit dem tödlichen Modus. Oder man kann und dann gibt es noch... sonst noch Optionen, die du nicht einlegen kannst. Hast du mal das
eingestellt? Sag nur...
Hast du mal die Beats eingestellt, oder irgendwie, ich weiss doch auch nicht, was Modus, und nachher so die... Jetzt gibt es noch so einen Modus, wo anstatt der normalen Sound kommen dann so Lo-Fi-Beats.
Aha, das habe ich auch gesehen,
Was irgendwie
da... Nein, das habe ich ja gar nicht.
Der Regisseur von Samurai Champloo und so, und von Cowboy
Bebop. Der eine von diesen Modi,
Und da kommen einfach so Beats. Und auch, ich habe Samurai Champloo nachher ein bisschen angefangen zu schauen und so, weil es noch... Ich dachte, what the fuck ist das? Das ist schon noch geil. Jetzt kannst du auch einen Takeshi Miike-Modus, glaube oder wie der heisst. Ich weiß gar nicht. Ja,
die Farbmodi gibt es einfach auch verschiedene.
Nein, da gibt es noch einen, der mega nahe ist und es spritzt viel mehr Blut und so. Das ist, der ist geil, aber ist ein bisschen schwierig zum Spielen. Aber wenn du versiffst, dass du den drin hast, kannst du noch sein, dass die nimmt.
Das ist noch ein härterer Modus. Hat er es auf Englisch oder Japanisch gespielt?
Ich habe Englisch. Ich kann auch zuerst Japanisch. Wegen am Anfang ist es schon sehr speziell, wenn du einfach, wie die dort reden, findest, ich könnte einfach nicht Englisch reden. Aber es ist mir wirklich mit Umreiten und so, wenn die Leute reden, das finde ich mühsam, wenn ich so muss lesen.
Japanisch. Aber ich bin auch so wie geübt, das alte JRPG-Has, Mann. Sorry. Also.
Wenn du mal etwas verpasst, ist es nicht so schlimm.
Obwohl es natürlich ein Eurogame ist, so, aber. Oder sind es Amis? Ich weiß gar nicht.
Das sind Amis.
Es halt ein Ami-Game ist, aber. Ich habe auch das deutsche Ding noch rein, da ist ja so ein bisschen mittel. Und den Englisch habe ich aber auch sehr mittel gefunden. Und Japanisch verstehst du halt nicht. Aber wahrscheinlich ist er auch nur mittel.
Ich habe mich jetzt gleich auch für Englisch entschieden. Ich war so hin und her gerissen. Japanisch wäre halt authentischer, weil es Japan ist. Aber es waren halt englische Schauspieler, Schauspielerinnen, die das Motion Capture und so gemacht haben. Also, das sind so wie die Original, der Originalcast. Dann habe ich
gefunden, komm,
schau es mit dem Originalcast an.
Aber Lip-Sync ist das mal auf Japanisch. Ja? Also die irgendwie...
Stimmt, das heißt, bei Tsushima ist es erst müssen nachliefern, oder? Der Lip-Sync auf Japanisch.
Das ist ein bisschen komisch und jetzt ist der Lip-Sync auf Japanisch, was okay ist.
Hey, und das eine, was ich eben, ich habe es ja glaube schon mal gesagt, was mir eben auch auffallen ist, weil ich finde schon, es versucht damals so ein bisschen Red Dead Redemption zu sein. Und eben dort gibt es ja dann die Szene, das hast du sicher auch gespielt, Luca, oder?
Red Dead Redemption habe ich nie gespielt.
Hast du das nie gespielt? Alter!
Ich bin mit Pokémon Unite. Ich bin mit Pokémon Unite beschäftigt.
Ja, ich habe noch mit ihnen 50 Stunden Pokémon.
Weil dort hat es ein paar Mal so Moment, wo du wirklich lange am Umreiten bist und dann schwillt so die Musik an und so, wie eigentlich im ersten Red Dead Redemption.
Also. Das erste ist dort, wo der Kompass von, ich weiß der Artist nicht mehr, aber ist krass.
Ja, und im Red Dead hat es das auch wieder, wirklich, weißt, und das Timing ist natürlich genau so, du darfst nicht nie abweichen von der Mission, das ist ja ein anderes Thema, aber dann passt das Timing natürlich auch genau, bis du irgendwo ankommst. Und da hat es eben auch so einen Moment und dann merkst du gerade, jetzt macht er einen auf Red Dead, hey, aber es geht zwischen, ich habe es noch gestoppt, das eine geht 30 Sekunden, das andere ist 40 Sekunden gegangen und du kannst noch Zeugs auflesen, weißt du, Ressourcen aufsammeln. Und ich finde so, das zeigt einfach irgendwie, ihr traut euch gar nicht, dass man den Spieler ein bisschen Zeit lässt, um irgendwie mal ein bisschen etwas sitzen zu lassen. Oder? Weil die Musik fängt an und ich sage der Frau noch, schau mal, das macht jetzt da einer Red Dead und sie so, red nicht rein und dann ist es aber schon fertig.
Ja, ja. Oh yeah! Nein, das ist allgemein ein bisschen, das ist allgemein schon ein bisschen das Problem an dem. Es ist alles mega dicht und so. Man muss halt wie die einzelnen Episoden dann für sich nehmen und die einzelnen Set-Pieces und so. Und dann funktioniert es schon, aber...
Es ist wie du sagst, auf das muss man sich ja. Man muss sich das bewusst sein, dass es nicht, es ist kein Red Dead.
Und das ist auch kein Death Stranding und so. Oh Gott, ja. Gar nicht, oder? Also Death Stranding, während du in Death Stranding so eine halbe Mission gemacht hast, hast du da schon irgendwie vier Schreine gelöst und noch das Lager befreit. So.
Ja. Und Turboblumen haben wir gar nicht erwähnt. Es gibt Turboblumen, das ist super. Da kannst du über weisse Blumen reiten, dann hast du Turboblumen.
Apropos, habt ihr verstanden, oder falls es ein Spoiler ist, Simon sagt es nicht, aber ihr erste im ersten Gebiet, wo du bist, wenn du auf dem Ross bist, gibt's ja so, also wird die Kamera oder die Ansicht wechselt in so eine ultra-wide Ansicht mit schwarzen Balken oben und unten. Aber in den anderen Gebieten ist es Vollbild, wenn du auf dem Ross bist. Wieso ist das so?
Das habe ich mir auch letztens gefragt. Ob sie weg, zuerst habe ich gemeint, sind sie weggepatcht, weil es nachher plötzlich weg war, aber nachher ist sie eigentlich wieder gekommen. Yeah. Ich habe nicht verstanden.
Und das ist einfach im Anfangsgebiet ist es mit diesen schwarzen Balken, aber in allen anderen Gebieten reitest du mit im Vollbild. Und ich verstehe nicht, wieso. Ob es da irgendeine symbolische Bedeutung dahinter hat. Oder?
Das ist nur so am Anfang.
Yeah.
Weil ich habe die Gebiete, glaube ich, hinterher gewechselt am Anfang. Yeah. Das ist super weird. Okay, geil.
Keine Ahnung. Ja. Das finde ich auch noch lustig, die Gebiete. In jedem ist eine andere Jahreszeit.
Ja,
das finde ich
das macht null Sinn.
Das ist eben so gamey und einfach so, schau, wir können im Fall Herbst und es ist jetzt alles rot und im Fall, hey, jetzt ist Frühling und es hat überall Kirschblüten und wirklich, da ist voll der Schnee und hey, das ist im Fall jetzt der saftige Sommerwiesen und so. Sieht einfach geil aus, finde ich.
Ja.
Und da muss man sich dann auch gar nicht fragen und so. Darum finde ich eben, es versucht eigentlich gar nie Red Dead Redemption zu sein. Als Open-World-Game versucht es nie Red Dead Redemption zu sein.
Aber es hat auch Schnee.
Ja.
Das hat auch Schnee. Das hat auch Schnee und Sumpf und... Okay, es ist Herbst.
Ja. Nein. Red Dead Redemption ist schon ganz klar fix. Oder? Da gibt's... Aber es ist halt auch, es zahlt dann halt auf das japanische Ding ein, wo Jahreszeiten mega wichtig sind. Und ein Haiku ist kein Haiku, wenn du nicht weißt, in welcher Jahreszeit es stattfindet. Oder? Also eins von denen, weißt du, keine 7 Wörter muss auf eine Jahreszeit hindeuten, sonst ist es kein Haiku. Und das ist halt, das finde ich noch geil. So, ja.
Ja. Ja. Also, das ist Ghost of Yotei. Kommt nächste Woche raus. Eben, sag nochmal am 2. gell?
Ja.
2. Oktober auf der PS5. Und ja.
Möglicherweise dann noch... irgendwie mal noch auf dem PC. Oder?
Ja, vermutlich schon. Und genau. Kommen dann sicher noch diverse Artikel von uns zu dem Thema. Und genau, Simons Review kommt dann auch. Wenn der Podcast draußen ist, ist das auch live. Du musst dann auch noch verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, mit dem danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.